Gäste, schön, dass ihr alle hier seid. Ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt, dass die Technik alles rüberbringt, alles übermittelt. Wir warten noch ein paar Augenblicke, bis die Kinder verschwunden sind. Ihr dürft gerne schon mal ins Matthäus-Evangelium blättern. Nach gefühlt sehr langer Zeit dürfen wir zurückkehren und dürfen jetzt weitermachen. Im nächsten Kapitel, Kapitel 10. Wir haben hier ein neues Kapitel. Und ein neues Kapitel meine ich nicht nur einfach von der Zahl her. Okay, ihr wisst das, dass die Heilige Schrift, dass Matthäus sein Evangelium nicht mit Kapiteln geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das in euren Briefen macht, dass ihr das so durchnummeriert, schön, dass man jede Stelle gleich finden kann. Nachträglich wurde das eingefügt, damit man besser hier ein bisschen navigieren kann. Das heißt, das war ein fortlaufender Text, als Matthäus den geschrieben hat. Aber wenn wir an diese Stelle hier kommen, kommen wir tatsächlich, würde ich sagen, in ein neues Kapitel. Und das weniger einfach wegen den Zahlen, als mehr vom Inhalt her, von dem, was wir hier vorfinden, was uns hier beschrieben wird. Zum einen sind wir hier ganz kurz davor, dass Jesus seine zweite größere Rede beginnt. Matthäus 5 bis 7. Es wird die allerberühmteste sein, die wir aus dem Matthäus-Evangelium kennen. Die ganz bekannte Bergpredigt, wie sie genannt wird. Die haben wir durchgearbeitet und jetzt kommen wir zu der zweiten Rede. Und das ist dadurch, woran können wir sehen, dass es ein abgeschlossener Redeblock eigentlich ist. Das sehen wir in Matthäus 11, Vers 1. Dort ist dieser Satz, der sich immer wieder wiederholt. Dort heißt es in 11, Vers 1, und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Ja, diese Formulierung, die finden wir fünfmal im Matthäus-Evangelium, und die ist eine Struktur, ein Raster gibt uns das. So, und jetzt hier in Kapitel 10 wird Jesus viele, viele Dinge sagen. Und hier geht es darum, dass er seine Jünger aussenden wird, dass er sie hinausschicken wird zu einem Dienst. Damit wollen wir uns dann auch befassen. Ich will aber noch ein bisschen weitergehen. Es ist nicht nur immer innerhalb vom Matthäus-Evangelium ein sehr, sehr bedeutender Absatz, ein neuer Schritt, will ich mal sagen, sondern sogar in der ganzen Heilsgeschichte Gottes. So, wenn wir über die Heilsgeschichte, das heißt von Adam bis Offenbarung, ja, also von Anfang bis Ende, haben wir ein sehr, sehr, sehr weites, sehr, sehr großes Spektrum. Und hier in diesem Vers, den wir jetzt lesen wollen, dann finden wir einen sehr, sehr großen Schritt. Einen sehr, sehr markanten Schritt. Und ja, ich würde ihn gerne lesen und dann würde ich noch mit uns beten. Vielleicht wollt ihr dazu aufstehen. Ihr habt euch so bequem hingesetzt, aber es tut dem ganzen Körper auch gut, immer wieder aufzustehen, die es können. Will ich lesen Matthäus 10, Vers 1 und dann beten wir. Und als Jesus seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Lieber Vater, ich danke dir von Herzen für deine Güte und Freundlichkeit und Gnade, die wir schon besungen haben, über die wir uns freuen. In vielen, vielen Dingen erkennen wir das. Wir erkennen das in der Sonne, über die wir schon gehört haben. In all dem, selbst in den Menschen, die du geschaffen hast, in dem Gegenüber. Danke dir, Herr, dass du uns auf so vielerlei Art und Weise deine Freundlichkeit und Güte zeigst. Wir danken dir aber heute morgens auch ganz besonders für dein Wort, das du uns gegeben hast. dass wir wissen dürfen, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen, dass wir es aufschlagen können, dass wir lesen können und dass wir gewiss sein dürfen, wir halten nicht irgendwie nur ein Stück gute Literatur in der Hand, sondern es ist wirklich dein Wort. Deine Nachricht, deine Botschaft an uns, das, was du möchtest, was wir lernen, was wir verstehen. Vater, hilf du uns, hilf du meinem schwachen und unvollkommenen Mund, deine Wahrheit zu formulieren, auszusprechen, zu lehren. Ich bitte dich, dass du den Hörern Gnade schenkst, dass sie es aufnehmen können, dass sie es begreifen und verstehen können, dass sie die Bedeutung erfassen dürfen. Wirke du dies, Herr, damit wir verändert werden dorthin, wo du uns haben willst. Wir bitten das dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir haben zuletzt angeschaut, wie Jesus oder wie diese zwei Kapitel, Kapitel 8 und 9, dadurch abgeschlossen wurden, dass uns Jesus vor Augen gemalt wird, wie er die ganze Volksmenge sieht, wie er seinen Dienst fortgeführt hat, wie er auf die ganze Volksmenge schaut und sehr, sehr bewegt ist über sie. Sein Herz bricht über diese Volksmenge, weil er sieht sie niedergeschlagen, hingeworfen. Wie Schafe, die keinen Hirten haben, heißt es hier. Völlig orientierungslos, schutzlos. Und dann wendet er sich an seine Jünger. Vers 37 haben wir gesehen, dass er zu ihnen sagt, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus sieht diese Not, die man kaum fassen, die man kaum begreifen kann, die man nur mit geistlichen Augen verstehen und sehen kann. Und er sagt seinen Jüngern, es ist da eine große Ernte da. Diese Ernte hat mit Gericht zu tun und hat mit Rettung zu tun, mit beidem. Und er sagt, bittet den Herrn, dass er Arbeiter in diese Ernte schickt. Bittet ihn, dass er dafür sorgt, dass diese Ernte eingeholt werden kann, ehe der Tag des Herrn kommt. Und jetzt lesen wir dieses Interessante hier in Vers 1, wo Jesus seine Jünger heranruft, ihnen Vollmacht gibt und wo er sie selbst dann aussenden wird in Vers 5. In Vers 5 lesen wir dann, also schon sehr in Sichtweite, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen. So, das heißt, wir haben hier etwas sehr Interessantes. Wir sehen, wie Jesus, wenn es um die Menschen geht, wenn es um die Not in der Welt geht, was müssen wir dann, oder was ist die richtige Reihenfolge? Einfach losrennen und kämpfen, oder? Nee. Welche Schritte beobachten wir hier? Und das wird interessant sein, darüber noch weiter nachzudenken. Ich will es heute nur kurz darauf hinweisen. Das Erste, was nötig ist, ist, dass man eine richtige Sicht hat. Man eine richtige Perspektive hat. Denn die Jünger, die haben zuerst mal anders auf die Volksmengen geschaut als Jesus. Deswegen wird uns Jesus hier wird uns das Herz vom Herrn hier vor Augen gestellt und wird uns gezeigt hier, was Christus sah. Und bevor wir gehen, müssen wir das sehen. Okay? Sonst fangen wir an, da ein bisschen rumzudoktern, da ein bisschen zu helfen, hier unsere Kraft reinzustecken, aber wir sehen nicht, was die eigentliche Not ist. Und wenn wir die Not sehen, was tun wir dann? Dann rennen wir los, oder? Auch noch nicht? Was tun wir zuerst? Bittet den Herrn. Bittet den Herrn. Das Erste, was wir tun, ist ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, Wir könnten eine Armee von 10.000, von 100.000 Leuten losschicken. Aber wenn du nicht wirkst, wenn du selber nicht Arbeiter sendest, dann ist vergeblich. Sende du her, bringe deine Ernte ein, dein Reich komme. All diese Dinge. Und wenn das da ist, dann sind wir an einem Punkt, wo es heißt, Jesus sandte seine Jünger aus. Diese 12. Damit will ich mich noch ein bisschen mehr befassen, wenn wir dann zu Vers 5 hinkommen. Auch zu fragen, was war denn der Zweck, warum hat Jesus sie denn hinausgeschickt? Wisst ihr, ich habe mich gefragt, warum schickt Jesus sie raus? Es ist ja schon interessant, oder? Später, wenn wir zum Ende vom Evangelium kommen, dann wird Jesus sagen, geht noch nicht raus. Wartet noch bis was? Auf die Verheißung des Geistes. Sie sollten noch in Jerusalem warten. Nicht rennen, nicht laufen, nicht machen. Aber hier schon sendet Jesus sie schon hinaus. Und dann geht, manche sagen so, es war wahrscheinlich so ein Praktikum. Ja? Durften sich mal ausprobieren, oder mal austoben. So Erfahrungen sammeln. Ja? Vielleicht ist da ein bisschen was dran. Aber ich möchte das ein bisschen noch vertagen und euch Geschmack machen und Lust machen, dann wiederzukommen und später das ein bisschen näher zu beleuchten. Vers 5. Ja, warum schickt Jesus sie an dieser Stelle hinaus? Stellt euch vor, die Jünger, die hatten überhaupt noch gar kein richtiges Verständnis vom Evangelium. Warum nicht? Weil für uns völlig klar ist, das Herzstück vom Evangelium ist was? Dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz sterben musste. Haben das die Jünger verstanden zu dem Zeitpunkt? Nee. Als wenn Jesus immer angefangen hat, davon zu reden, dass er stirbt, was sagt Petrus dann? Der Herr bewahre dich! Auf keinen Fall! Falscher Weg, Jesus! Du willst da rechts abbiegen, aber hier ist der Weg. Hier, Jesus, Herrlichkeit, Reich bauen, König sein. Nee. Also wir sehen, bis zum Schluss, selbst als Jesus am Kreuz gestorben ist, die Jünger haben es nicht verstanden, gar nicht. Deswegen, ich frage mich, warum schickt Jesus sie denn hier hinaus dann schon? Eigentlich ist es doch zu früh, oder? Interessant. Damit wollen wir uns befassen, wenn wir Richtung Vers 5 kommen. Ich mache euch so ein bisschen. Wie sagt man da so? Trailer. Der Rest folgt. Wir wollen aber uns dem Text widmen und schauen, was hier passiert. Und es ist jetzt erstmal interessant. Ganz einfache Kinderfrage wäre jetzt, wenn die kleinen Kiddies da wären, sind jetzt nicht da, aber ich würde sie fragen, um wen geht es denn in Matthäus 1 bis 9? Sehr, sehr leicht und einfach. Jesus, ja, das ist eine ganz einfache Antwort. Die Kapitel 1 bis 9 haben uns in vielerlei Hinsicht Jesus vor Augen gemalt. Ja, und die ganze Zeit ging es um Jesus. Und dann kam da mal kurz ein Jünger vor, und kam da mal ein Schriftgelehrter vor, oder kam da mal. Aber es ging die ganze Zeit um Jesus eigentlich. Das war interessant, ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen an einen interessanten Punkt, will ich mal sagen. Nämlich der Fokus geht so mal ein bisschen, würde ich sagen, schwenkt ein bisschen. Ja, denn er redet jetzt zu seinen Jüngern, er sagt ihnen, sie sollen beten, also er hat schon oft zu seinen Jüngern geredet, das ist noch nicht so besonders, aber jetzt heißt es jetzt hier, er ruft diese 12 zu sich, dann gibt er ihnen Vollmacht und dann werden sie uns sogar alle mit Namen hier aufgezählt. Ab Vers 2, ja, werden sie dann alle genannt, Petrus, Andreas, Jakobus, jetzt könnten wir so Quiz machen, ja, wer bringt sie alle zusammen? Das wäre interessant. Aber das finden wir dann in den nächsten Versen. Und so hat man den Eindruck, ein bisschen interessant, okay, der Fokus richtet sich mal ein Stück weit auf die Jünger jetzt. So, was lernen wir dadurch? Ich denke, wir lernen dadurch, wenn wir die richtige Priorität haben Und wenn wir Christus vorne angestellt haben und uns 9 Kapitel lang Gedanken über ihn gemacht haben, dann sind wir in der richtigen Lage, auch auf uns selbst und, oder ich sag mal jetzt erstmal allgemeiner, auf den Menschen zu schauen. Wisst ihr, was unser Problem häufig ist, dass wir bei Menschen anfangen? Ja? Wir richten zuerst den Fokus auf den Menschen. Okay, hier, Mensch, du bist toll geschaffen und es, also so, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und alles dreht sich um ihn. Ja? Aber es ist eigentlich genau andersrum, nämlich Jesus steht im Mittelpunkt und alles ist auf ihn zugeordnet. Aber wenn er im Mittelpunkt steht, dann können wir uns über den Menschen eben auch Gedanken machen. Und das ist nicht nur so, dass wir sagen, wir machen uns über den Menschen keine Gedanken. Und das spielt keine Rolle. Doch, das macht doch die Schrift. Aber im richtigen Verhältnis und auf der richtigen Basis, das ist wichtig. Und deswegen ist das völlig legitim und völlig richtig hier auch, wenn jetzt hier über die Apostel auch die Rede ist. 9 Kapitel lang ist uns der Herr vor Augen gemalt worden. Jetzt haben wir so einen kleinen Schwenk. Lasst uns aber schauen, was hier passiert. Lasst uns genau hinschauen, dieser Vers 1. Er scheint nicht so, er scheint etwas unscheinbar zu sein. Jesus hat seine 12 Jünger herangerufen, heißt es hier. Mal ehrlich, wie oft hat Jesus seine 12 Jünger zu sich gerufen? Oft, oder? War das etwas Unbekanntes für die Jünger? Oh, Jesus ruft. Das war ja, stellt euch vor, wenn ein Lehrer da ist und da sind seine Schüler da, wie oft ruft der Lehrer seine Schüler? Das Tag aus, Tag ein, ja? Hallo, alle zuhören oder alle herkommen. Ich meine, damals war es ein bisschen anders. Sie hatten jetzt keine Tische und ein Pult oder wie auch immer. Die haben sich mal unterhalten, so ein bisschen weiter weg. Dann waren sie wieder näher da. Und Jesus hat gesagt, jetzt ist wichtig, jetzt kommt her. Ja, so. Also das war etwas Alltägliches, etwas, was ständig passiert ist eigentlich. Und so denken wir, ist ja nichts Besonderes hier. Ja? Das nächste, was wir dann lesen, das scheint dann schon etwas Besonderes, etwas mehr Besonderes zu sein. Etwas Besonderer. Das ist richtig. Allerbesonderes. Okay. Chris bringt es uns nachher nochmal bei. Es ist durchaus etwas Bemerkenswertes, aber ich will trotzdem ein bisschen genauer nochmal schauen. Ist es wirklich einfach nur, Jesus hat seine 12 Jünger hier herangerufen? Was ist das für ein Wort hier? Herangerufen. Wenn wir die deutsche Sprache nehmen, da gibt es oftmals eine Wurzel in einem Wort. So, was ist die Wurzel von herangerufen? Was steckt da drin? Welches Wort? Rufen, ja? Also, das Wort rufen ist da, es ist noch etwas angebaut, aber eigentlich die Grundwortwurzel ist eigentlich rufen, ja? Und aus dieser Grundwurzel, Wurzel, könnte man noch verschiedene andere Worte basteln, oder? Heranrufen, herzurufen oder zurufen oder noch Wörter, die wir mit ganz anderen Sachen vielleicht auch verbinden, zum Beispiel berufen. Ist interessant, ne? Da steckt die gleiche Wurzel drin. Rufen. Das ist interessant, wenn wir ins Griechische gehen, finden wir genau dasselbe, nämlich, dass auch dort, da dieses Kaleo heißt das, steckt da drin. Das heißt auch einfach rufen. Und genau das kann eben auch berufen heißen. Das ist interessant. Berufen. Aber berufen ist schon, ist das gleiche wie einfach nur herzurufen? Oh, das ist schon was Interessantes, ne? Berufen? Was ist eine Berufung? Ich könnte jetzt zum Beispiel einen von euch berufen, hier diesen Schirm festzuhalten. Hat eine ganz besondere Aufgabe. Ja? Eine Berufung, ja? Das ist nicht einfach nur etwas hinzurufen. Ja, jetzt vielleicht schon, weil es nicht so eine wichtige Aufgabe ist. Aber wenn es sich um eine wichtige Aufgabe dreht, dann ist es eine Berufung, ja? Und mir hatte so den Eindruck, dass hier das schon mitschwingt, ja? Es geht nicht einfach nur, Jesus ruft seine Jünger herbei, sondern es geht jetzt tatsächlich um eine Berufung. Aber woran merken wir das? Woran merken wir das? Ist das nicht einfach so genommen und da hineingelegt? Darum müssen wir uns immer davor hüten, einfach irgendwas zu nehmen und etwas hineinzulegen in den Text, was nicht da ist. Ich will es euch versuchen zu zeigen hier an dem Text, dass wir etwas Besonderes hier haben. Zunächst die Frage, um wen geht es denn hier? Es heißt hier, als er seine 12 Jünger herangerufen hatte. Hatte Jesus nur 12 Jünger? Bisschen wenig, ne? Ich meine, wir sind schon mehr hier heute, oder? Interessant, ne? Als Jesus seine 12 Jünger herangerufen hatte. Wenn wir auf die Nachfolger von Jesus schauen, dann können wir verschiedene Gruppen entdecken, die man voneinander abgrenzen kann. Ein paar von diesen Gruppen oder ein Teil von diesen Gruppen haben wir schon gesehen in unserem Evangelium. Und ein Teil sehen wir in anderen Evangelien. Wenn wir das ein bisschen zusammensetzen zu einem Puzzle, dann sehen wir, dass es verschiedene Gruppen von Jüngern oder verschiedene Kreise von Jüngern gab. Ja, kennt ihr so wie bei einer Zielscheibe, oder? Da gibt es meistens nicht nur einen Kreis, oder? Da gibt es so einen ganz großen Kreis, dann gibt es einen kleineren Kreis, dann gibt es noch einen kleineren, dann gibt es immer so kleiner. Und wenn Zwiebel schält, das Gleiche. Ja. So, und genau das finden wir auch, wenn wir schauen in Kapitel 8 zum Beispiel, Vers 1. Was wird dort gesagt? Da wird gesagt, als er von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen nach. So große Volksmengen folgten Jesus nach. Sie, das ist das gleiche Wort, was für die Jünger dann später auch verwendet wird. Nachfolgen. Was macht ein Jünger? Er folgt seinem Meister nach. Was, zu welchem Zweck macht das der Jünger? Jünger heißt eigentlich Schüler. Ja? Zu welchem Zweck macht er das? Zu welchem Zweck geht er dem hinterher? Weil er lernen möchte, weil er etwas begreifen, weil er etwas verstehen möchte von diesem Lehrer, von diesem Rabbi. Aber wir haben schon gesehen, dass das natürlich bei weitem nicht das ist, was die Schrift unter Nachfolge versteht. Einfach nur Jesus hinterherlaufen. Wir haben gesehen, wie Jesus diese Volksmengen gewarnt hat und gesagt hat, wenn ihr so weiterlauft, dann werden solche römischen Hauptmänner hier und Heiden und wenn wir Abraham und Isaac am Tisch setzen, die werden in der Hölle sein. So hat es gesagt. Hammerhart. Hammerhart. Das ist nicht das, was die Schrift unter Nachfolge wirklich versteht. Dann gab es aber einige, die ein bisschen es ernster meinten, die nicht einfach nur morgens gekommen sind, sich eine schöne Predigt von Jesus angehört haben und gesagt haben, tschüss, bis morgen, vielleicht, wenn es mir gut geht, wenn ich Lust habe auf Spektakel, auf Zeichen, auf Wunder, dann komme ich morgen wieder. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Es gab welche, die haben es ein bisschen ernster gemeint, die haben gesagt, ich will wirklich jetzt zu Jesus gehören. Einer davon war zum Beispiel auch in Kapitel 8, den haben wir gesehen, in Vers 21 heißt es, ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. So, das heißt, das war so einer, der stand so ein bisschen zwischen den Stühlen so. Hatte seine eigenen Ziele und er hat gedacht, ich hoffe mal, dass das irgendwie zu vereinbaren ist mit der Nachfolge von Jesus. Ich hoffe, dass das irgendwie, dass man das so verweben kann, ja? Meine Ziele, Karriere, was auch immer und Jesus nachfolgen. Das wäre perfekt. Das ist das perfekte Leben, ja? So wirtschaftlich erfolgreich, gesellschaftlich erfolgreich und dann noch religiös auch noch abgesichert. Perfekt. Schöner geht's nicht. Also solche mag es einige gegeben haben. Da gab es so einen deutlich größeren Jüngerkreis. Der wollte dabei sein, der war angetan von dem, was Jesus so sagte, von seinen Taten, die ließen sich zu ihm zählen. Und das war ein größerer Kreis. Wir können davon ausgehen, dass das, ich rechne damit, dass das auf jeden Fall im dreistelligen Bereich war. Warum denke ich im dreistelligen Bereich? Weil wenn wir den nächsten Jüngerkreis angucken, wenn wir einen Kreis wieder kleiner gehen, was finden wir dann? Das ist in Lukas 10, finden wir das. An zwei Stellen in Lukas 10 ist von einem kleineren Jüngerkreis die Rede, als von diesen allgemeinen. In diesem allgemeinen größeren Kreis. Hier heißt es, Lukas 10, Vers 1, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt, in jeden Ort, wo er selbst kommen wollte. Und dann in Vers 17 noch einmal, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und so weiter. Also hier an dieser Stelle wird uns ein Kreis von 70 beschrieben. Ja? Und das waren 70 andere, das heißt, da gab es noch einige andere. Das heißt, ich denke, es waren mindestens 100, die von zu dem größeren Kreis gehörten. Und dieser 70er-Kreis, der ist schon sehr interessant. Da fragt man sich, warum genau 70? Es ist sehr interessant, sich damit zu befassen. Als Hinweis schon, wenn wir ins Alte Testament hineingehen und Mose zum Herrn dann fleht und sagt, Herr, das ist viel zu schwer, diese Aufgabe für mich. Dieses ganze Volk, 600.000, ja, Männer, sagt, wie soll ich das machen? Was macht Gott daraufhin? Er sagt, nimm dir 70 von den Ältesten vom Volk Israel. Und dann sollen sie das Volk richten, dann sollen sie in einer, dann sollen sie da ein Stück weit eine Leitungsfunktion wahrnehmen. Schon am Berg übrigens, am Berg Sinai, heißt es über die 70 Älteste, die mit Mose und Aaron zusammen auf dem Berg waren. Später dann, also in Kapitel 24 kann man das nachlesen, 2. Mose 24, auch da schon von 70 Ältesten die Rede. Und übrigens, super interessant dann noch, als die Wüstenwanderung beschrieben wird, heißt es, dass sie an einer Stelle vorbeikamen, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Hammer, oder? Du denkst dir, so was wäre dir wichtig, wenn du die Reise vom Volk Israel beschreibst? Ach ja, an einer Oase sind sie vorbeigekommen und da waren, warte, lass mich mal zählen, 1, 2, 3. Ah ja, es waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Ich so, ja. Was hat das, warum zählt man dann noch, wie viele Palmen da stehen? Aber da müssen wir verstehen, dass es bei diesen Zahlen um mehr geht als einfach nur um Zahlen. Die haben eine symbolische Bedeutung. Und die kommunizieren uns etwas. Nämlich, dass Gott an dieser Stelle für sein ganzes Volk sorgt. Denn diese 12 und diese 70, das sind Zahlen, die für das Volk Gottes stehen. Okay? Das ist eben sehr, sehr interessant, das hier zu sehen. Und jetzt sehen wir eben hier an unserer Stelle, dass zum ersten Mal im Matthäusevangelium hier von 12 Jüngern die Rede ist. Nochmal ein Kreis kleiner. Ja, wir haben die 70 gesehen, jetzt sehen wir die 12. Und diese 12, die 70, die finden wir, wie gesagt, nur in Lukas 10, an dieser einen Stelle. Da sagt die Schrift jetzt nicht viel mehr dazu. Ja, aber über diese 12, die sind super prominent in der Schrift, oder? Ich habe mal nachgezählt, die Stellen, wo allein explizit diese Zahl mit dabei ist. Ja, es wird nicht immer diese Zahl mit dieser Gruppe in Verbindung gebracht, aber die Stellen, wo diese Zahl auch mit genannt wird, 32 Mal im Neuen Testament. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, vielleicht ein hin oder her, ich weiß es nicht, aber das ist eine ganze Menge, oder? Das ist eine prominente Zahl, würde ich sagen, im Neuen Testament mit Blick auf seine Jünger. Und da ist oft die Rede von den 12 oder von den 12 Aposteln oder wie auch immer. Das ist wirklich interessant. Und auch eben jetzt hier ist es interessant, warum? Und da stelle ich mir die Frage, dass er seine 12 Jünger herangerufen hat. So, hier geschieht eine Abgrenzung, okay? Gegenüber dem Rest von den Jüngern. Er sagt, als er seine 12 Jünger herangerufen hatte. Warum hat Jesus sich 12 ausgesucht? Warum nicht 11? Warum nicht 13? Warum nicht 14? Warum nicht 20? Interessant, oder? Er sagt, ja, man hat 12. Jesus hat da gewürfelt, dann kam halt 12 raus. Nein, ich glaube, dass das mit Absicht geschehen ist. So wie die 70 nicht ausgewürfelt worden sind, so sind auch die 12 nicht ausgewürfelt worden. Wisst ihr, die 12, die ist nicht nur eine prominente Zahl, wenn wir so durchs Neue Testament gehen. Die 12 ist eine sehr prominente Zahl, auch wenn wir das Alte Testament schauen, oder? Was meint ihr? Lade ich ein, mit mir zurückzugehen. Ins zweite Buch Mose. Ich erinnere euch, dass Gott Abraham auserwählt hat, um seine Verheißung an ihm zu erfüllen und um ihn zu einem großen Volk zu machen. Und dort sehen wir dann aber zuerst etwas, was uns ein bisschen, ja, ich meine, wenn ihr ein großes Volk machen würdet, was braucht es dafür vor allem? Also, genau, Nachkommen, ja. Es braucht dafür viele Nachkommen. Wie viele Söhne hatte Abraham? Mehr als zwei auf jeden Fall. Da kamen nämlich noch einige mehr dazu später. Zuerst war es Ismael, dann war es Isaak und dann kamen später noch welche dazu. Aber was sagt Gott zu ihm? Aus denen allen werde ich dein Volk machen, oder? Nee, nur aus einem. Ja, das ist jetzt aber, ja. Und dann in der nächsten Generation, da hat der Isaak wie viele Kinder? Zwei. Jakob und Esau. Und da, wie viele davon, über wie viele wird sein Volk gebaut? Wieder über einen. Ja, Mann, ist es uneffektiv, oder? Wenn es immer nur einer ist, wird es dann irgendwann mal zu einem großen Volk? Wird schwierig, gell? Das erste Mal, dass dieses Muster jetzt dann gebrochen wird, sozusagen, ist jetzt bei Jakob dann. Wie viele Söhne hatte Jakob? 12. 12. Und über wen? Einen einzigen? Nein, über alle 12 wird jetzt dieses Volk gebaut. Und das ist etwas, was wir sehen im zweiten Buch Mose, Kapitel 1. Da werden sie uns vor Augen gemalt. Hier heißt es: Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen. Ah, das hat schon wieder, gell? Was finden wir hier? Zuerst 11 eigentlich, wenn man, weil das heißt dann in Vers 6 und Josef, nee, in Vers 5b. Josef aber war schon in Ägypten. Das heißt, wenn wir zählen, wie viele haben wir hier? Söhne Jakobs? 12. Und dann in der zweiten Generation, oder wie man es auch sagen will, in der dritten, wie viel waren es da dann? 70. Interessant, ne? Auch hier wieder eine Struktur, ein Muster, wo wir sehen 12 und dann 70. Welche Bedeutung spielen diese 12 jetzt für den weiteren? Wenn wir dann anschauen, das Volk Israel zieht hinaus, das Volk Israel, das ist ja ein riesiges Volk. Wie wurde es strukturiert? So nach Parteien, nach politischen Gesinnungen, oder? Oder nach Einkommensklasse oder nach was wurden sie strukturiert? Nach diesen 12 Stämmen, nach der Zugehörigkeit zu diesen 12 Stämmen. Und das finden wir dann bei der Lageordnung, heißt diese Stämme da und diese Stämme da und diese Stämme da. Und dann finden wir das bei der Verteilung des Landes in Josua, ja, lesen wir gerade durch. Finden wir, und der Stamm da und der Stamm da und der. Wie viele Stämme sind es immer? Immer 12. Und das zieht sich durch die ganze Schrift hindurch. Und da kommt dann Reichsteilung und all die Sachen. Ihr wisst, es war eine turbulente Geschichte, ja. Aber was sich durchzieht, sind 12 Stämme. Und bis wohin zieht sich's durch? Bis ins Neue Testament. Ich will mir jetzt eine Stelle zeigen. Ich kann unmöglich jetzt die ganzen Stellen mit euch durchlaufen, durchs Alte Testament, aber lest es durch und ihr werdet das ständig finden, dass die Grundstruktur dieses Volkes 12 Stämme sind. Aber für jeden Juden war das klar. Apostelgeschichte 26 macht Paulus so einen Beisatz, macht er eine Aussage über dieses Volk. Und das finde ich interessant. Apostelgeschichte 26 heißt es, Vers 6: Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter, Abraham, Isaak, Jakob, geschehene Verheißung, jetzt hört mal, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft. Wie viele Stämme? 12. Interessant, du würdest eigentlich sagen, eigentlich nach der Zerstörung sind eigentlich nur noch übrig geblieben, wer? Juda und Benjamin eigentlich. Aber er sagt, unser zwölfstämmiges Volk. Unser Volk 12 Stämme. Fertig. Interessant, oder? Wie das in dem Denken verankert ist. Und wie diese Struktur sich durchzieht bis ins Neue Testament. Wir könnten weitere interessante Stellen aufschlagen. Jakobus 1,1. Lese ich jetzt nicht explizit vor. Aber dort richtet er seinen Gruß wo an wen? An die 12 Stämme in der Zerstreuung. Ja, interessant, oder? So, es ist mal abgesehen davon, wie man diese 12 Stämme versteht, wer das wirklich ist, ob er jetzt wirklich an diese wortwörtlichen 12 Stämme vom Volk Israel schreibt oder ob er nicht an das neue Israel schreibt. Aber dieses Grunddenken, diese Grundstruktur, 12 Stämme im Volk Israel, das ist da. Das ist vorhanden. Bis in die Offenbarung hinein, wer es weiterverfolgen will. Offenbarung 7, wo über diese 144.000 alles geschrieben wird, ja. Da werden all diese Stämme nochmal aufgezählt. Interessant. 12 Stämme. Das war in Fleisch und Blut ist das übergegangen. Und deswegen, wenn Jesus jetzt hier hingeht und sich 12 Jünger sucht, dann war das nicht irgendwie so, was für ein Zufall. Manchmal kommt es halt so, ne? Zahlen sind halt irgendwie Wahrscheinlichkeitsrechnung, bla bla. Genau 12 Jünger jetzt dabei rausgekommen. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wenn wir nochmal weiter hineingucken in die Offenbarung, finden wir nochmal zwei andere Stellen, wo uns ein Gefühl dafür geben, dass das nicht zufällig ist, was Jesus hier tut, dass er 12 Jünger sich hier aussucht. Wenn wir in Offenbarung 4 Vers 10 lesen, wisst ihr, was dort steht? Dort heißt es, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. So, das sind, wie viel sind das? 24. Warum 24? Was ist 24 durch 2? 12. 12 plus 12 gibt 24. Und welche 12 sind das? 12 Stämme aus dem Alten, 12, die stellvertretend für das Volk Gottes aus dem Alten Testament stehen, für das gläubige Volk Gottes, nicht für das Ungläubige, für das gläubige Volk Gottes. Und 12 Apostel, die stellvertretend für das Volk Gottes im Neuen Testament stehen. Natürlich sind sie letztendlich ein Volk, aber aus zwei verschiedenen Zeiten oder aus zwei verschiedenen Zeitabschnitten, würde ich sagen. Und wenn wir uns das himmlische Jerusalem in Kapitel 21 anschauen, wisst ihr, was dort uns beschrieben wird? Ich will euch nur zeigen, wie die Schrift 12 aus dem Alten und 12 aus dem Neuen zusammenbringt. Seht ihr das? Offenbarung, Kapitel 21, Vers 12, da wird nämlich dieses Jerusalem beschrieben. Dort heißt es, und sie, nämlich diese Stadt, hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Mensch, schon wieder 12. Und an den 12 Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Interessant, oder? Und dann, Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Seht ihr? 12. Ich behaupte, dass Jesus hier 12 Jünger aussucht. Das geschah nicht aus Versehen. Das geschah nicht ohne Absicht. Ich würde es euch gerne nochmal versuchen, euch da tiefer mit hineinzunehmen, was hier die Bedeutung von diesem Geschehen ist. Wir haben gesehen, Jesus kommt auf die Welt und der Apostel Matthäus hier, der zeigt uns ja auf, damit die Schrift erfüllt würde. Endlich! Das Reich Gottes bricht an. Dann kommen wir in Matthäus Kapitel 3, in Matthäus Kapitel 4. Johannes der Täufer, was proklamiert er, was ruft er hinaus? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was predigt Jesus in Kapitel 4, Vers 17? Tut Buße, denn das Reich der Himmel, es steht vor der Tür. Kehrt um, macht euch bereit. Wenn Jesus jetzt hier 12 von seinen Jüngern beruft, das ist die nächste Stufe davon, dass das Reich Gottes da ist. So wie im Alten Testament ein Volk gegründet worden ist durch diese 12 Stämme im zweiten Buch Mose, so gründet Jesus ein neues Volk auf der Basis von 12 Aposteln, die er beruft. Merkt ihr etwas von der Signifikanz, von der Bedeutung, die da drin steckt? Hey, das ist ein massiver Schritt. Und dann wird er die Jünger selbst jetzt dann schicken und dann wird er auch zu ihnen sagen, geht hin und sprecht, Vers 7 ist es dann, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und sie selbst waren ein lebender Beweis dafür. Denn Jesus hat sie eingesetzt. Jesus hat sie berufen. Jesus hat sie installiert. In einer besonderen Position. Einer besonderen Position. Sie waren berufen, die Stammväter eines neuen Volkes, eines neuen Volkes Gottes zu werden. Was ist aber die Bedeutung von diesen Zwölfen für das Volk Gottes? Was ist diese 12 Apostel, was bedeuten die für uns, für dich und für mich? Interessante Frage, oder? Für die ganze Gemeinde, für das ganze Volk Gottes. Waren die halt einfach mal so, halt unsere Vorfahren, weil, wisst ihr so, im geistlichen Sinne, so unsere Vorfahren, ganz damals halt, haben mit uns heute keinen Bezug mehr, zu weit weg. Aber das glaube ich nicht. Wir haben sehr interessante Stelle, einerseits werden wir in Matthäus 16, Vers 16, an eine sehr interessante Stelle kommen, wo es heißt, dass Jesus und Petrus miteinander sprechen. Und Jesus sagt dann etwas sehr Interessantes zu ihm. Sagt zu ihm, das ist diese Stelle, Matthäus 16, 16, wo Jesus fragt, was denken die Leute über mich? Und dann heißt es, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, bei Jona. Denn Fleisch und Blut, also Menschen, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Interessant, was Jesus hier sagt. Hier gibt es jetzt eine Streitfrage natürlich. Sagt Jesus, ich werde auf dir, Petrus, jetzt meine Gemeinde aufbauen? Oder geht es hier darum, dass er sagt, ich werde auf diesem Bekenntnis, das du hier geäußert hast, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesem Bekenntnis werde ich die Gemeinde bauen. Ich denke, beides hat eine Berechtigung. Beides ist gewissermaßen nicht falsch. Ich glaube schon, dass er hier sagt, Petrus, ich werde dich gewissermaßen zu einer Grundlage der Gemeinde machen. Aber Petrus nicht als Einzelnen hier. Wisst ihr, er stand hier in der Front, aber das ist nicht so, Petrus, allein auf dir werde ich das bauen. Es geht hier um die Apostel, um diese 12. Woran mache ich das fest? Wenn ihr mal Epheser Kapitel 2 aufschlagt, das finden wir übrigens nirgends durch das ganze weitere Neue Testament her. Ich weiß, dass hier die vermeintlichen Nachfolger vom Apostel Petrus, die sich auf ihn berufen, dass sie immer diese Stelle nehmen und sagen, ja, da, so hier, auf Petrus gründet das alles. Ihr Lieben, Petrus hat eine Führungsrolle, aber es gründet auf den 12, nicht auf einem. Epheser 2, Vers 20. Wenn wir bei uns in der Gemeinde sind, da haben wir so eine Beamer-Folie, da steht immer dieser Vers, steht da drauf. Epheser 2, Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Auf der Grundlage des Apostels, von einem? Nein, von 12. Auf diese Grundlage seid ihr aufgebaut. wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Das ist völlig außer Frage. Jesus ist das Zentrum, er ist der Eigentliche, er ist der Kern. Aber ihm hat es wohlgefallen, in seiner Souveränität, in seiner Größe, in seiner Macht, 12 zu nehmen und sie für einen sehr besonderen Dienst zu berufen. Er, heißt es hier in Kapitel 4, Vers 11, hat die Gemeinde beschenkt, heißt es hier. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen, also das mit dem Beschenken hier, das ist in Vers 8, er ist hinaufgestiegen in die Höhe und hat den Menschen Gaben gegeben, heißt es. Geschenke. Welche Geschenke? Unter anderem Vers 11, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten. Gott hat diese Gaben gegeben in der Gemeinde, wozu? Als ein Geschenk für uns. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, heißt es dann weiter. Das heißt, diese 12 haben eine Schlüsselrolle gespielt im Dienst von Jesus und in der Gründung, in der Grundsteinlegung der Gemeinde. Durch wen wurde die Gemeinde gegründet und ausgerichtet am Anfang? Sind alle Christen einfach immer zusammengekommen und haben so demokratische Geheimwahl gemacht und jeder hat abgestimmt, so was jeder so denkt? Nein, auf der Grundlage dieser 12 Apostel hat Gott seine Gemeinde gebaut. Und ihr Lieben, wenn wir das hier in der Hand halten, wie viele Bücher aus dem Neuen Testament hat Jesus denn selber geschrieben? Keins, gell? Durch wen sind sie verfasst worden? Wer hat diese Briefe, diese Bücher, wer hat sie verfasst? Im Großteil die Apostel oder die engsten Mitarbeiter von ihnen? Ein Markus, der ständig an der Seite auch von Petrus war, oder ein Lukas, der Paulus die ganze Zeit begleitet hat. Ja? Es geht zurück, die Schrift, das Neue Testament, das wir haben, wisst ihr, worauf es zurückgeht? Auf die Lehre dieser 12 Apostel. Auf die Basis, auf die Grundsteinlegung, die Gott durch sie gemacht hat, in der Gemeinde. Ist das wichtig? Es ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig. Denn was sagen wir von diesem Neuen Testament? Welche Autorität hat es für uns? Maximale, oder? Ist es so für uns, ja, hat halt Paulus gesagt. Ne? Übrigens, das finde ich so sinnlos. Wer hat denn das aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat? Genauso die Apostel. Jesus hat es nicht selbst aufgeschrieben. Ja, das sagt Jesus und das sagen die Apostel. Hey, das ist nicht richtig. Und deswegen, diese 12, die hat Jesus an dieser Stelle hier berufen, Matthäus 10, Vers 1, an anderen Stellen, also zumindest werden sie uns hier vorgestellt, im Matthäus-Evangelium, und wird uns ihre Stellung, ihre Position klar gemacht. Das werden wir gleich noch stärker sehen. Aber sie hatten eine einmalige Autorität, will ich sagen, ihr Lieben. Sie hatten eine einmalige Autorität, die du nicht hast, die ich nicht habe und die sonst niemand auf dieser Welt hat. Sie konnten hingehen und konnten sagen, im 1. Thessalonicher zum Beispiel, sie konnten hingehen und sagen, 1. Thessalonicher 4, Vers 8, nachdem er alles ihnen geschrieben hat, von der Unzucht sich fernzuhalten, all diese Dinge. Deshalb nun, Vers 8, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott. Hoppla. So, wenn ich euch einen Auftrag jetzt gebe, als Ältester der Gemeinde, würde ich euch hingehen, würde ich einen Auftrag geben, und sagen, wer mir jetzt nicht gehorcht, der widerstrebt Gott. So, was würdet ihr dann sagen? Amen, Pastor. Schwierig, ne? Aber bei den Aposteln ist das eine andere Sache, ihr Lieben. Denn Gott hat sie in eine einmalige Position hineingestellt. 1. Korinther 14 waren wir neulich in der Bibelstunde unterwegs. 1. Korinther 14, Vers 37 heißt es, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn ich das in meine Mail zu euch reinschreiben würde, dann würdet ihr hoffentlich irgendwie sagen, nee, langsam. Was ich durch meine Hände tippe, das ist nicht Gebot des Herrn automatisch. Welche Bedeutung, also wir sehen, dass diese 12 zu ihren Lebzeiten, sie hatten eine einmalige, eine besondere Bedeutung. Welche Bedeutung, was hat es mit uns heute zu tun? Wo ist Petrus? Wo ist Jakobus, Johannes, Paulus? Übrigens, wenn ihr denkt, die ganze Zeit, jetzt vielleicht bleibt ihr daran hängen, ja, was ist mit Paulus? Wir haben jetzt gesagt 12. Was ist da mit Paul? Kommen wir dann nächstes Mal, okay? Will ich auch nächstes Mal wieder. Ich kündige es immer an, dann wollt ihr kommen oder es anhören. Man kann nicht alles auf einmal, das wird einfach zu viel. Aber diese Apostel, zu denen ich Paulus auch dazu zähle, wir können ja nicht mehr zu ihnen hingehen, oder? Sie sind ja nicht mehr in der Gemeinde, oder? Es gibt jetzt eine sehr entscheidende Frage, die für mich sehr entscheidend ist. Übrigens, wir hatten eine Freizeit, ich weiß nicht, wie lange die schon her ist. Ziemlich lang, Friolzheim, 2015, glaube ich, oder sowas. 14, 15, irgendwas. Das ist schon sehr lang her. Wisst ihr, was ich euch damals gesagt habe? Das habe ich euch gesagt, was eine sehr, sehr entscheidende Frage ist, ob die Apostel damals, die in eine sehr besondere Stellung und Autorität ihnen gegeben worden ist, die in eine besondere Stellung versetzt worden, ob sie hergegangen sind am Ende ihres Lebens und gesagt haben, lieber Timotheus, lieber Titus, ab jetzt, du bist Apostel, mach das Ding weiter. Oder ob diese Autorität, ob diese Vollmacht nicht weitergegeben worden ist. Das nennt man apostolische Sukzession. Der krasse Unterschied ist nämlich, ob es die Endauswirkung davon ist, ob es heute genauso weiterhin Apostel gibt, die die gleiche Autorität haben, die im Prinzip genauso noch Wort Gottes an das Volk überliefern können oder nicht. Oder nicht? Ist das eine entscheidende Frage? Das ist eine massiv entscheidende Frage. Und jetzt will ich euch die Hausaufgabe geben und sagen, lest selber bitte das Neue Testament durch. Findet ihr das, dass diese, ich will es so sagen, findet ihr, dass hier eine Amtsübergabe, eine apostolische Amtsübergabe stattgefunden hat? Oder findet ihr folgenden Tenor? Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Timotheus, halte das fest, was du von mir bekommen hast. Diese Botschaft, dieses Wort, dieses Evangelium, halte daran fest, bewahre es. Ich will euch vorlesen, was das heißt eine rückwärtsgerichtete Bewegung, wo gesagt wird, ihr habt etwas bekommen, ihr habt eine Lehre empfangen von uns als Aposteln und die gilt es zu bewahren. Daran gilt es sich immer wieder zu erinnern, daran geht es zurückzukommen da, nicht zu sagen, okay, wir haben eine Basis, von da aus entwickeln wir uns weiter. Mal schauen, was Gott alles offenbaren wird. Nein, es ist eine rückwärtsgerichtete Bewegung, oder? Der Höhepunkt ist übrigens in Galater, Kapitel 1, wo es dann heißt, wo Paulus sogar, wisst ihr, was Paulus dann sagt? Selbst wenn ich kommen würde und anfangen würde, ein anderes Evangelium zu predigen, oder ein Engel kommen würde, würde sagen auf einmal, oh, wir haben jetzt ein neues Evangelium, ein anderes. Er sei verflucht. Wisst ihr, wie Petrus den Leuten mitgeteilt hat, an die er geschrieben hat, an die Gemeinde? Es ist im 2. Petrus, Kapitel 1, dort schreibt er, warum er seinen Brief ihnen schreibt. Und er sagt in Vers 12, deshalb will ich Sorge tragen, ich will darauf achten, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Nochmal, erinnern, wohin ist das gerichtet? Immer nach vorne, was Gott vielleicht noch alles offenbaren wird? Nein. Erinnern geht in welche Richtung? Zurück, zurück, zurück. Zu dem, was er ihnen gelehrt hat, was er sie ihnen beigebracht hat. Obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, da spricht er von seinem Leib, von seinem Körper, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Ich werde, solange ich lebe, solange Gott mir Atem schenkt, werde ich euch eins machen. Was? Euch immer wieder erinnern und immer wieder erinnern und sagen, was ist das Evangelium nochmal, was ihr gehört habt? Was ist das Evangelium, das die Apostel uns gebracht und verkündigt haben? Schaut mal, er schreibt es noch weiter. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. So, ich habe es aufgeschrieben. Ich trage dafür Sorge, dass ihr es immer wieder nachlesen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, was das für eine Bedeutung hat. Es hat eine sehr große Bedeutung für uns. Es geht hier um das Wort Gottes. Es geht hier um das, was Gott, was die Apostel uns hier notiert, was sie uns aufgeschrieben haben, was sie uns überliefert haben als Evangelium. Ihr Lieben, daran müssen wir klammern, daran müssen wir festhalten. Ich hoffe, dass ihr das aus der Schrift sehen, dass ihr es aus der Schrift verstehen könnt, dass Jesus diese 12, als er hingegangen ist, hat gesagt, diese 12 will ich haben bei mir. Dass das zu einem ganz besonderen Zweck ist, dass er sie in eine ganz besondere Stellung hineingesetzt hat, in die ich niemals kommen werde, in die alle niemals kommen werden, in die niemand sonst auf dieser Erde kommen wird. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Woran machen wir das? Oder gibt es einen Beweis dafür? Wenn wir zurückgehen, Matthäus 10, Vers 1, schaut mal, was weiter geschieht. Wir haben lange gebraucht jetzt dafür, als er seinen 12 Jünger herangerufen hatte. Aber ich hoffe, dass ihr versteht, warum mir das so wichtig war, euch das zu zeigen. Weil das mit diesen 12 etwas sehr Besonderes auf sich hat. Jetzt heißt es hier, als er sie herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ist das bemerkenswert, was hier geschieht, was Jesus hier macht? Jesus gibt ihnen Kraft, Jesus gibt ihnen Autorität und Vollmacht. Über unreine Geister heißt es hier und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ist das bemerkenswert, ist das erstaunlich? Ich würde sagen, ja. Wenn wir in Vers 35 im letzten Kapitel zurück, also 4, 5 Verse zurückgehen, was lesen wir da über Jesus? Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Seht ihr, wie gleich das formuliert wird? Interessant, gell? Die eigene Vollmacht, die Jesus hatte, übrigens, wer es noch mal nachlesen will, Kapitel 4, 23, wieder jede Krankheit, jedes Gebrechen. Jesus setzt diese 12 in eine einmalige Position, eine einmalige Stellung und er gibt ihnen was? Eine einmalige Vollmacht. Der nächste Trugschluss, mit dem wir so oft dann zu tun haben, ist jetzt, ja, Jesus beruft seine Jünger jetzt hier und das sind wir alle. Und jeder von uns hat jede Vollmacht über jede Krankheit und jedes Gebrechen. Nein. Nein. Denn hier ist über diese 12 die Rede und ihnen wurde eine ganz besondere, eine ganz spezielle Vollmacht gegeben. Und ihr Lieben, wenn wir dann durch die Apostelgeschichte hindurchgehen, also wir können es auch schon hier sehen, wo er sie hinaussendet, wo sie Kranke heilen, Tote aufwecken, Aussätzige reinigen, Dämonen austreiben, all diese Dinge. Wenn wir die Apostelgeschichte hineingehen, dann sehen wir eine Fülle von Zeichen und Wundern, die durch die Apostel geschehen. Kapitel 2, Vers 43. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. eins nach dem nächsten, kann man sagen, Fließband. Warum so viel? Warum? Weil sie in eine besondere Position versetzt worden sind. In eine einmalige Position. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Schaut mal, Vers 14. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. So dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Krass, oder? In Vers 16 auch, sie brachten Kranke von unreinen Geistern, Geplagte, die alle geheilt wurden. Das ist eine Fülle an Zeichen und Wundern da geschehen. Es ist nicht eins, nicht zwei. Sie alle, die kamen, wie bei Jesus. Krass, ne? Wenn wir Apostelgeschichte 19 hineingehen, es wird nicht nur über Petrus gesagt, übrigens, es ist, als ob es allein durch Petrus geschehen wäre. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Das haben dann ein paar probiert, könnt ihr weiterlesen. Die wollten das dann versuchen zu kopieren. Ging ordentlich schief. Diese Autorität, in die diese 12 hineingesetzt wurden, was brachte sie mit sich? Als Bestätigung. Wenn wir zurückdenken, Matthäus 5 bis 7, hat Jesus eine extrem steile Lehre und Behauptung aufgestellt, nämlich er ist der Messias. Was müsste er tun, damit wir das glauben? Matthäus 8 und 9. Zeichen um Zeichen und Vollmachtsbeweis um Vollmachtsbeweis um Vollmachtsbeweis. Damit wir sicher sein können. Ich meine, da kann doch jeder kommen, oder? Und wenn jetzt diese 12 hier kommen und sagen, durch uns gründet Jesus die Gemeinde, was würden wir dann sagen? Kann ja jeder kommen, oder? Aber Gott, er stellt sich dazu. Er bestätigt es. Wie? Durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Und das war eine eigene Kategorie von Zeichen und Wundern. Ich will euch das im 2. Korintherbrief zeigen. 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Und diese Gemeinde wollte diese Autorität nicht akzeptieren von Paulus. Und Paulus, wer bist du? Wir haben unsere eigenen tollen Apostel hier. Überapostel. Was sagt er? Er muss sie erinnern, dass die anderen nicht Apostel sind, aber dass er wohl Apostel ist. Vers 11 sagt er, ich bin ein Tor geworden. Sagt er, jetzt musste ich euch das alles über die Offenbarung und all diese Dinge schreiben. Eigentlich wollte ich das nicht. Aber ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen. Denn ich habe nichts den übergroßen Aposteln, das sagt er so, ja, nichts nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Aber schaut mal, was er jetzt hier sagt als Bestätigung. Was ist die Bestätigung? Die Zeichen des Apostels. Oh, das ist eine eigene Kategorie. Merkt ihr das? Ist nicht so einfach, ja, es ist ja auch mal ein Zeichen unter euch geschehen. Nein. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Das heißt, woher konnten die Korinther das wissen? Und woher können wir das wissen? Dass Paulus sich nicht selbst diese Vollmacht genommen hat? Weil Gott durch Zeichen und Wunder massiv bestätigt hat. Das war nicht einfach nur Show, das war nicht einfach nur etwas, was wir in der gleichen Form nachmachen heute. Nein, es ist etwas sehr Besonderes. Das heißt nicht, dass allein durch Apostel die Zeichen geschahen. Wir sehen Stephanus, okay, durch den auch Zeichen geschahen, keine Frage. Wir lesen von Gnadengaben der Heilungen, was auch. Ist schon interessant. Nicht eine Gnadengabe der Heilung für alle, sondern Gnadengaben der Heilung ist interessant, ne? Das heißt, es gibt hier verschiedene Arten wahrscheinlich von Gnadengaben, die der Herr hier nach seinem Willen verteilen kann. Aber das ist nicht das, was wir hier haben. Das ist eine andere Kategorie. Das ist nicht diese Fülle, das ist nicht diese Weite, das ist nicht diese Vollmacht, was die Apostel hatten. Das ist Das ist eine andere Kategorie, ihr Lieben. Es ist interessant übrigens, ihr Lieben, wenn wir das Leben der Apostel weiter betrachten, wisst ihr, was gegen Ende ihres Lebens passiert? Dass diese Vollmacht, wie ich will so sagen, wisst ihr, was ein Fade-out ist? Fade-out, das heißt so ausklingen. Wird immer so, die Musik wird immer leiser. Wisst ihr, woran ich das sehe? Dieser Paulus, von dem sie so diese Schweißtücher genommen haben, so, wisst ihr, ich nehme so von einem von euch für die Käppi, ja, so, zack, setzt dem anderen drauf, gesund. Was ist das? Ja, ich meine, er kommt und betet so und dann sagt, ah, ja, okay, Ritual, hier nur was, aber egal, okay, egal, er hat so viel zu tun, nimmt einfach seine Käppi, zack, drauf, gesund. Boah, was ist das? Was ist das? Genau der gleiche Paulus, wisst ihr, was er zum Beispiel in Philipper 2, wer es nachlesen will, Philipper 2, ab Vers 27. Wisst ihr, was er über seinen Kollegen Epaphroditus schreibt? Der ist mir fast weggestorben. Aber Gott hat sich nochmal erbarmt. Er hat gesagt, er ist mir nochmal erhalten geblieben. Aber der ist mir fast weggestorben. Er war todkrank, sagt er. Ja, Paulus, weißt du? Nee. Es war eine Vollmacht, die ihnen verliehen worden ist. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und den Aposteln auch. Es ist eine, die ihnen verliehen worden ist, auf Leihbasis, nicht so gepachtet oder gelernt, so ein Job, gelernt. Nein, verliehen. Für einen Zweck, nämlich die Grundlage der Gemeinde zu bauen, die Grundlage der Gemeinde zu bilden. Und als das abgeschlossen war, sehen wir, dass es abnimmt. Ich will es euch weiter zeigen. 1. Timotheus 5, 23, ganz bekannt, wird oftmals im anderen Kontext gebraucht. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche auch ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Hä? Paulus? Ernst? Timotheus, Magenprobleme. Sorry, Timotheus, kann ich dir nicht helfen. Versuch's mal mit Wein. Hä? Dieser Paulus? Nochmal ein Brief weiter, 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. 2. Timotheus, Kapitel 4. Da heißt es in Vers 20, Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich krank in Milet zurückgelassen. Bin abgereist, aber er ist krank geblieben. Ja, das ist gegen das Ende hin. Und das zeigt mir, es war nicht etwas, schon gar nicht, was alle die ganze Zeit gemacht haben. Aber selbst bei den Aposteln sehen wir zum Ende hin, es nimmt ab. Warum? Weil die Grundlage gelegt ist, ihr Lieben. Weil die Basis da ist. Paulus sagt, mein Dienst ist, mein Lauf ist vollendet, ich gehe. Das heißt nicht, dass Gott keine Wunder, keine Zeichen mehr tun kann. Aber diese Fülle, diese besondere Zeit, die ist abgeschlossen, ihr Lieben. Wenn wir jetzt in Hebräer 2 hineingehen, da wird uns aus meiner Sicht, treffen wir auf dieselbe, schmecken wir das auch ein Stück weit raus. Dort heißt es über die Rettung, er sagt Vers 3, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Und dann sagt er, schreibt er über diese Rettung. Diese Rettung ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. So, wir, also der Herr hat es zuerst verkündigt und dann kamen welche, die haben es uns bestätigt. Die waren Zeugen dafür, die waren Zeugen für die Auferstehung Jesu. Die waren diejenigen, die durch die Grundlage der Gemeinde gelegt wurde. Und dann heißt es, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Klingt es für euch so, dass er etwas zurückdenkt, was schon war, oder was etwas, was die ganze Zeit immer noch so in dem gleichen Maß immer noch geschieht? Interessant, ne? So, das will ich euch mitgeben und will ich euch Mut machen, dass wir eine gesunde oder dass wir das richtig verstehen, sowohl die Stellung und die Bedeutung dieser 12 Apostel, die bis zu für uns extreme Bedeutung haben. Warum? Weil das, was wir von ihnen haben, das ist das Wort. Das ist die Lehre der Apostel, ihr Lieben, auf der unser ganzer Glaube beruht. Wenn sie uns irgendwas Falsches über Jesus übermittelt haben, hey, dann ist euer ganzer Glaube nichtig. Dann werft ihn in die Tonne. Sie haben eine sehr große Bedeutung für uns. Gleichzeitig sehen wir, dass diese Zeichen, dass diese Wunder als Bestätigung dafür gedacht waren, sowohl bei dem Herrn Jesus als auch bei seinen Aposteln. Ich hoffe, dass ich das für euch von der Schrift zeigen konnte. Übrigens, das will ich noch euch mitgeben zum Prüfen, weil es gibt diese falschen Lehrer, diese falschen Apostel genauso heute auch, die hingehen und sagen, wir haben die gleiche Autorität. Wisst ihr, was sie dann auch tun müssen? Die gleichen Zeichen und Wunder. Dann brauchen sie die gleiche Bestätigung durch den Herrn selber. In der gleichen Fülle, in dem gleichen Ausmaß. Und wisst ihr, es scheint geradezu lächerlich, wenn eigentlich solche Institutionen, würde ich sagen, wie die katholische Kirche, die gestehen es eigentlich ein. Wisst ihr warum? Wisst ihr, was nötig ist, dass einer heilig gesprochen werden kann? Allein, dass man sowas macht, heilig sprechen. Wo haben wir so eine Aufgabe? Wisst ihr aber, was nötig ist, dass man heilig gesprochen werden kann? Man muss ein Zeichen vollbracht haben. Ein Wunder. Eins. Eins? Wie viel hat Petrus am Tag gemacht? Versteht ihr? Es ist kein Verhältnis. Und dann wird es genau untersucht, da gibt es eine ganze Kommission dann dafür, dass man es dann bestätigen muss, ja? Das wäre für die Apostel nie nötig gewesen, niemals. Sie hatten Scharen von Zeugen, die selber gesagt haben, wir sind tatsächlich vollkommen geheilt worden. Lasst euch bitte nicht täuschen, lasst euch nicht verführen, ihr Lieben. Diese Autorität, diese Apostel, das ist etwas Einmaliges, was Gott der Gemeinde für die Grundlage, für die Basis gegeben hat. Das wird nie wieder wiederholt werden. Was wir tun, ist, uns daran auszurichten, an dem, was wir von den Aposteln bekommen haben, unser Neues Testament, also die ganze Schrift natürlich, weil sie das Alte Testament als Gottes Wort anerkannt haben, genauso wie der Herr auch. Aber ich möchte euch dazu Mut machen, an dieser Stelle, dass wir ein klares Bild davon haben und dass wir das tun, was die erste Gemeinde tat. Apostelgeschichte 2, Vers, der letzte Vers, den ich euch noch mitgeben möchte. Verzeiht, ihr Lieben, ich weiß, es war wirklich eine Menge, aber vor dem Hintergrund, welcher Situation wir selber sind als Gemeinde und der Herr den Text so in diese Situation hineinschenkt, ist mir das so wichtig, euch das davor zu warnen, vor den Gefahren, die da sind, und euch umso mehr zu ermutigen, das zu tun, was die erste Gemeinde auch tat. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, auch in diesen Dingen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und ließen sich durch nichts davon abbringen. Und gesagt, nein, was der Herr Jesus uns durch die Apostel überliefert hat, das halten wir fest. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Und das wollen wir auch ernst nehmen, ihr Lieben. Und dem wollen wir gehorchen, dem wollen wir uns ausrichten, dem wollen wir uns unterstellen. Dazu möchte ich euch Mut machen. Ihr Lieben, lasst uns dem Herrn danken, dass er seine Gemeinde gebaut hat, dass er sie auf diese Grundlage gestellt hat, dass er uns sein Wort gegeben hat, ein Fels, der steht durch alle Zeiten hindurch. Ich lade euch ein, dass wir das im Gebet zu dem Herrn bringen und dass wir ihm dafür danken und preisen. Und dass wir wissen dürfen, wir haben einen Fels, auf dem unser Glaube steht. Ich lade euch ein, lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort schenkst und dass du uns eine klare Ausrichtung gibst. Danke dir dafür, dass du selbst den Herrn Jesus auf diese Erde geschickt hast, dass er durch mächtige Krafterweise gezeigt hat, was für eine Autorität er besitzt. Ich danke dir von Herzen dafür, dass wir unseren Glauben an ihm festmachen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns die Apostel gegeben hast, die du berufen hast, deine Gemeinde zu gründen, diese Grundlage zu legen, die Lehre zu festigen, die Lehre in die Gemeinde hineinzugeben und damit die Basis, die Grundlage aufzubauen, auf der wir heute stehen dürfen. Und dass wir immer wieder zurückkehren dürfen dorthin, uns immer wieder neu daran ausrichten dürfen, daran prüfen dürfen und uns dorthin verändern wollen. Herr, ich bitte dich, dass du dazu Gnade schenkst und dass du uns hilfst, dass wir als Gemeinde nicht Traditionen pflegen und dass wir nicht uns selbst oder eine Gewohnheit verteidigen, sondern dass wir uns immer wieder bereit sind anzugleichen, dass wir uns unterordnen unter dein Wort, unter diese Lehre der Apostel, dass wir dazu bereit sind und dass wir nicht wankend werden, sondern dass wir festhalten an dem, was du uns gegeben und was du durch so viel Machttaten bestätigt hast, über jeden Zweifel haben. Herr, mache unseren Glauben fest. Darum bitte ich dich durch unseren Herrn Jesus. Amen. Amen.